Verehrte Zuhörer, wenn ihr noch mehr über die Abenteuer der Gernerbande erfahren wollt und vielleicht auch, was es mit Schiffsknästen und der Reise nach Jerusalem auf sich hat, zieht euch auch den zweiten Teil der ersten Folge der HSV-Matrix rein. Weiterhin viel Vergnügen.
Mir fällt noch Villarreal ein, 2004, wo der SC halt spontan Bus gechartert hatte, wo man dann auch 1-0 rausgeflogen ist. Kannst halt eigentlich auch nicht dich in den Bus setzen und nach Villarreal fahren. Ne? Also das ist ja gefühlt, bist du da 400 Jahre unterwegs, ich glaube den ganzen Tag oder so, guckst das Spiel, isst vielleicht noch irgendwo was und fährst wieder in demselben Stinkbus zurück. Selbes Problem dann ja bei Pobeda Prilep in Mazedonien. Das war im zweite Runde im UI Cup 2005. Und da ist gefühlt ein Bus und ein paar individuelle Leute angereist. Und da waren wir irgendwie 40 Stunden unterwegs. Ne? Also da kam der Szene auf die glorreiche Idee, die Brigade Bavaria in München abzuholen, was ja, also München lag ja überhaupt nicht auf dem Weg, nicht mal ansatzweise Richtung Mazedonien, sodass man da nochmal einen super Umweg gefahren ist. Und natürlich, wenn der Mob denn da 400 Mal auf Pinkelpause gehen muss und du irgendwo in Serbien noch einen Grenzstau hast, ja, dann kommt das halt vor, dass du halt in diesem Bus schon 40 Stunden sitzt und ankommst. Und zwar in ungelogen 8 Minuten vor Anpfiff. Das heißt, du gehst aus dem Bus schwitzend, stinkend raus, gehst zum Spiel, kannst danach noch irgendwo was essen in der Innenstadt von Skopje und dann fährst du danach die 40 Stunden wieder zurück. Ne? So lief das damals. Und auch da gibt es eine DVD, die habe ich mir gestern noch mal angeguckt. Das ist wirklich unglaublich, was da alles im Bus passiert ist. Da kann ich jetzt auch im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber das sind schon so Touren, das ist echt radikal, weil das ist das, was Nico sagt. Normalerweise bildest du dir ja um so ein Spiel noch zumindest als Groundhopper oder als Fußballinteressierter ja noch eine größere Reise zusammen, wo du dann vor Ort noch irgendwas anderes guckst. Aber in dem Fall wirklich Bus stumpf hin, stumpf Spiel gucken, stumpf wieder zurück. Also gefühlt 80 Stunden unterwegs und 8 Stunden in Skopje und dann musst du wieder zur Arbeit oder was. Das waren schon echt grenzwertige Geschichten. Aber das hat man auch gerne gemacht. Und wie gesagt, wenn man sich das Ganze nochmal Revue passieren lässt, dann waren das schon wirklich außergewöhnliche Reisen, einfach weil es spontan und schnell gehen musste und man einfach nur Bock hatte, seine HSV.
Jetzt muss ich doch nochmal einhaken, wenn es um die genialsten Rückreisen geht. Also da muss ich dann doch nochmal Bergen ins Spiel bringen, weil damals ist man nicht mit dem Flugzeug angereist, sondern mit der Fähre, was auf dem Hinweg schon ganz cool war, aber jetzt nichts Spektakuläres. Ne? Man hat da genüsslich seine 10, 11, 12 Bier getrunken. Und fand das halt mal ganz cool, so, ich glaube, 10 Stunden hat das schon mindestens gedauert, von Hirtshals in Norddänemark dann nach Bergen direkt mit der Fähre zu fahren. Die Rückfahrt wurde ein bisschen wilder, muss man sagen. Ist dann auch im Schiffsknast geendet.
Ist so.
Also das muss man sich lag vielleicht auch daran, dass dann die Disco auf hatte. Das war, glaube ich, auf der Hintour nicht so. Also irgendwann wurde angefangen, so ganz stumpf irgendwelche Trinkspiele zu spielen. Natürlich nicht irgendwie normal angezogen, sondern alle in Unterhose. Und nach kurzem, na irgendwie einer halben Stunde war der, und dann noch mit Sturmhaube auf. Damals kam ja gab es ja die ersten Sturmhauben so zu kaufen.
Die Besatzung war nervös im Laufe der Zeit.
Die sich dann alle Leute übergezogen haben und dann, wie das natürlich aussah, irgendwelche Leute in Unterhose in einer Tropfsteinhöhle, alles tropfte von Bier von der Decke in diesem Warteraum.
Die Decke war ja auch weg. Das ist ja das
Geile. Die Decke war auch wahrscheinlich schon teilweise runtergerissen.
Die haben uns ja wirklich da in so einen separaten Raum reingeschickt mit 40 Leuten oder noch mehr in so einem Raum. Das war so ein Tagungsraum, der ist so groß wie, wo wir hier gerade sitzen, also wo 8 Leute reinpassen. Und da durfte man dann stumpf saufen und dann flog nachher auch die Deckenverkleidung.
Das ist dann irgendwie so 2-3 Stunden gut gegangen. Dann sind wir halt in diese Schiffsdisco gegangen, weil die aufgemacht hat, wo irgend so ein Roberto Blanco-Double aufgetreten ist.
Und die Kreuzfahrer-Omas, ne, wo man unter den Wagen durchgekrabbelt ist.
Und da gab's dann HSVer, die haben dann plötzlich da Walzer mit irgendwelchen norwegischen Kegelvereinen, Hausfrauen getanzt. Und
die Sturmhauben rauf und in Unterbuchs?
Sowohl als auch. Das ganze Programm. Also alles, was man sich vorstellen kann. Das ist ja auch so.
Da machte jeder was, also der eine hat die Verkleidung runtergerissen, das war, glaube ich, der Millionär, hat sich da irgendwie die Hand aufgeschlitzt im mehr oder weniger im Vollsuff, der muss dann ins Schiffskrankenhaus. Ich glaube, Jojo ist tatsächlich in den Schiffsknast gekommen. Ich kann es nicht mehr ganz so rekonstruieren, aber er ist eigentlich ein Mensch der besonneneren Sorte und das aber irgendwie hat er einen Stuhl umgestoßen, was irgend so einem Aufseher nicht gefallen hat. Der ist dann echt in so einem ja, wie soll man sagen, ja, in so einem Schiffsknast, in so einer Art Zelle gelandet.
Ich lerne, und, dass es sowas auf Schiffen gibt.
Ja, also ich glaube, das sind die schon gewöhnt. Wenn da ein englischer Junggesellenabschied denkt, okay, wir fahren jetzt nochmal von Dänemark nach Norwegen und die da am Rad drehen, dann braucht man das wahrscheinlich schon. Also da sind ja auch mehrere hundert Leute an Bord. Sowas haben die auf jeden Fall.
Aber für die Szene war das natürlich einzigartig.
Und das war also der Disco-Auftritt, da wurde... Da gab es sogar so zwei Ebenen mit so einer Art Pole-Dance-Stange, die da runterführte. Und da wurde er natürlich sich runtergeschlängelt.
Kannst du dir ja vorstellen, wie der HSV, ob da die Situation dankend angenommen hat. Und wie gesagt, sowas gab es vorher nicht und auch danach nicht
auswärts. Das war halt das Großartige. Das ist nur diese Fährfahrt. Und alles war schweineteuer an Bord. Wir waren natürlich mit Alkohol wunderbar ausgestattet. Wir hatten alle kein Essen mehr. Und die Strategie war dann, dass wir irgendwann rausbekommen haben, dass man als Trucker umsonst in der Kantine da essen kann. Und es wäre natürlich auffällig gewesen, wenn da 40 Leute sich als Trucker ausgegeben hätten, irgendwelche 20-jährigen Hansel. Deswegen hat das dann, glaube ich, der Millionär damals irgendwie geschafft, sich als Trucker auszugeben. Weil auch total surrealistisch, dass der Millionär sich da als Trucker vorstellt. Aber er ist reingekommen. Jetzt war natürlich die Frage, wie er da die Hähnchenschenkel und das Schweinegeschnetzelte da wieder rausbekommt, ohne gleich den ganzen Trog mitzunehmen. Aber auch dafür gab es eine Lösung, nämlich auf einer Fähre gibt es natürlich massig Kotztüten. Und er hatte sich Kotztüten eingesteckt und packte dann schön die Hähnchenschenkel ein und spazierte dann damit wieder raus. Und dann konnte der Mob erstmal seinen Hunger befriedigen, bevor er dann, wie gesagt, die Disco dann wieder beehrt hat. Also, ja.
Der Tracker an sich ist ja
da. Weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu im Rückblick sagen soll, aber diese Fähre hatte einiges zu bieten.
Ja, das ist halt, wenn HSV auf Skandinavien trifft, ne? Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Welten und ich weiß das auch noch, wie man mit Selbstverständlichkeit da teilweise in einem gewissen Pegel einfach in dieses Buffet reinspaziert ist, nur in Boxershorts an und sich da wie ein Schwein bedient hat. Das kannst du natürlich aber auch nur in solcher Umgebung machen und die Skandinavier lassen eh fast alles durchgehen. Das kam halt erschwerend noch dazu. Also, wenn es irgendwo eine Fährverbindung im Ostblock gegeben hätte, dann wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber von Norwegen nach Dänemark, da kannst du dir ja sowas halt erlauben, ne? Also, da warst du in einem Biotop gefangen als HSVer, da konntest du dir ja wirklich alles erlauben. Da waren alle Türen und Tore geöffnet.
Skandinavien halt immer ein Selbstbedienungsladen für.
Ist so. Weil es zu teuer. Wenn es zu teuer, dann kann man selbst bedienen. So.
Genau. Ist ja auch legitim. Also
denke ich auch.
Muss das ja ins faire Verhältnis setzen. Wenn es zu teuer ist, gibt es halt umsonst.
Ja, haben sie selber schuld.
Skandinavier halt.
Ja, außergewöhnliche Reisen, da waren wir stehen geblieben. Also ich werfe jetzt mal Israel rein.
Ja.
Eigentlich auch ein galaktischer Trip. Ein Traumlos. Also wenn wir vorhin die beiden Ukraine hatten und Chisinau, ist Israel natürlich mega interessant gewesen. Auch Freunde von St. Pauli, wo wir natürlich so ein bisschen vorbereitet waren, ob da irgendwie mal Ärger entstehen könnte. Da passierte überhaupt nichts. War super entspannt.
Ja, es gab schon Anfragen vor Ort. Ne? Ich muss sagen, es war 2009, da war dieses Ultra-Ding auch in Israel angekommen, mehr oder weniger. Apoel hatte ja damals schon einen guten Mob. Und uns haben sie auf jeden Fall vom Spiel dann angelungert und gefragt, wo wir herkommen und was wir hier machen.
Also ich fand, wir saßen jeden im Irish Pub.
Und wo sonst?
Wir waren ich weiß nicht, war das schon mal in Tel Aviv? Granatenstadt. Mega Partyleben. Also auch in Donnerstagabend was gerammelt voll. Ich finde Israel ist super interessant, eine super heftige Geschichte, auch mit sehr viel Einheimischen in Kontakt getreten, alles super freundlich, es hat super Spaß gemacht. Ich bin damals mit Sascha gereist und Sascha hatte damals noch einen pakistanischen Nachnamen und die Einreise hat super lange gedauert bei ihm. 2 Stunden lang wurde er verhört, was er im Land macht, was Eltern beruflich gemacht haben. Haben sie mich irgendwann mal gefragt, ob ich wüsste, was sein Vater beruflich macht. Völlig abenteuerlich, das Ganze.
Und was hast du geantwortet?
Ja, aber besser, wenn du die Antwort gesagt hättest, wäre es auch nicht besser geworden, oder? Das ist halt das Problem.
So, und wir hatten damals so ein Apartment angemietet und gay-friendly, weiß ich noch. Ich krieg jedes Jahr noch immer eine Weihnachtskarte von ihm. Ich glaube, der denkt, dass da die mega heftige Orgie im Zimmer war. So, auf jeden Fall hatten wir immer, wenn wir morgens das Apartment verlassen haben, stand auf der anderen Seite immer und hat einer beobachtet. Also wir sind uns ja hundertprozentig der Meinung, dass der Geheimdienst, da hat uns da verfolgt.
Der Mossad hatte Sascha auf dem Kieker.
Ja, er dachte, der plant da irgendwie was ganz, ganz Großartiges.
So, und dann ist natürlich noch besser, wenn die einen Spitz kriegen, dass ihr dann zwischenzeitlich auch nochmal das Land verlassen habt, wie das in dem Fall
jetzt. Ja, wir sind nach also erstmal das Tote Meer zum Schwimmen. Ein Experte von uns war der Meinung, dass es gar nicht so salzhaltig wäre und ist mit dem Körper reingehüpft. Da war natürlich erstmal, also da ist Pfefferspray, kannst dich drüber amüsieren, ne? Und Palästina sind wir gereist, nach Bethlehem und nach Hebron. Kulturell wahrscheinlich der beste Trip mit dem HSV, den wir je gemacht haben. Was man da alles zu Gesicht bekam. Und auch Palästina war super geil. Also könnt ihr jetzt noch x Geschichten zu erzählen, was wir da für einen Spaß gehabt haben, auch mit der Bevölkerung. Haben auch da Fußball geguckt. Jerusalem war interessant. Reise nach Jerusalem musste gespielt werden an der Klagemauer. Fand die Polizei nicht so lustig, wir
schon.
Aber das war auf jeden Fall einer der extrem interessantesten Reisen, ja.
Was ist mit Litex Lovic? Litex Lovic war halt auch ganz gut, 2007. UEFA Cup erste Runde, waren halt auch nur 100 HSVer, ne? Und das, ich muss gerade selber noch überlegen, in welchem Land sich das eigentlich befindet. Aber ich glaube...
Gibt's halt auch nicht mehr, ne?
Litex Lovic gibt es auch nicht mehr. Das war auch so ein Verein, der über die Firma Litex...
Gab es da wenigstens einen Irish Pub?
Bestimmt.
Muss. Es war sicherlich zu günstig. Es
wäre ja nicht 100 HSVer da gewesen.
Aber das ist auch so eine Tour hin, einen Bombenauftritt hingelegt und wieder zurück. Ich weiß noch, dass wir das Mikro vom DSF, ich habe da ja auch wieder vom Innenraum aus den Mob gefilmt, und da war das Mikro vom DSF, was eigentlich den Spielverlauf oder dicht am Spielfeld hingelegt worden war. Das habe ich dann einfach mal direkt vom Gästeblock gestellt. Und was da für Lieder gesungen worden sind und die natürlich dann deutschlandweit ins Fernsehen übertragen wurde, das war schon ganz stark. Also wirklich laut, dass man dachte, okay, jetzt sind hier 8000 HSV, oder warum ist das so laut und warum singen sie schon wieder über dieses selbe Vorstandsmitglied wie Njebe Potroff? Das war schon ganz, ganz stark. Und da hat man sich auch echt auch wie die Axt im Walde benommen. Ich weiß noch, dass man versucht hat, da auf den Zaun zu stürmen zum Intro, und der Zaun ist dann zusammengebrochen, ne? Weil das alles auch so ein uralt Morsch-Scheiß ist, und Bierkasten hing da dann auf 8:30. Der hat das Gewicht da irgendwie so ein bisschen unterschätzt oder die Haltbarkeit des Zaunes als solche. Das war natürlich auch alles schimmelig und runtergekommen. Also Litex Lovic war auch so ein Spitzending. Kurz hin, staunen, wie das da aussieht, und auch schnell wieder zurück. Das war ganz großer Spaß. Und wenn wir dann bei Litex Lovic sind, müssen wir auch zu Uni Rea Urcicini, ne?
Das war ja auch ein Traum los. Also wir haben, glaube ich, das Jahr davor bei Rapid Bukarest gespielt.
Ja.
Schöner Traditionsverein, richtig abgefucktes, geiles Stadion. Und da war die ganze Szene hinterher auch geschlossen in der Disco nach dem Spiel. Das war auch großartig. Und Bukarest finde ich auch eine super interessante Stadt. Also schön versifft, so wie man es dann halt international mag. Und dann, glaube ich, es war das Jahr danach, wo wir in Urcicini gespielt haben. Das
2008, ja. Und Bukarest 2006.
Genau.
Also 2 Jahre dann.
Okay, 2 Jahre sogar. Ja, wir sind damals mit dem Auto gefahren. Völlig verrückt, wenn man sich das überlegt. Und haben auf dem Hinweg noch Cluj gegen Chelsea mitgenommen.
Denn schon, ne?
3 Autobesatzungen waren wir, glaube ich. Und ich erinnere noch, also... die damals in Osteuropa, da gab es Autobahnen, sowas gab es damals ja noch gar nicht. Und da stand wirklich an jeder Ecke stand irgendwie so ein Lungerbulle, in der Hoffnung, dass da irgendeiner mal zu schnell fährt. Und, naja, man ist halt ständig zu schnell gefahren. Und das war halt immer schon ein Witz, dass man, wenn man rausgewunken worden ist, weil man halt genau wusste, also die haben halt das große Geld gewittert, ging halt die Verhandlung los, Katastrophe, 50 Euro. So ist man angefangen. Man hat sich nachher meistens irgendwie so bei 3,50 € oder sogar einigt, was sicherlich ohne Quittung ganz seriös abgewickelt worden ist. Und dann hat man eigentlich immer schon seinen Pass hingegeben, immer schon mit so einem 5-Euro-Schein drin. Und dann war auch alles Paletti, Bock dran war zufrieden und wir konnten weiterfahren. Und einmal durch ganz Rumänien zu fahren, war schon geil. Und
nur Landstraße, muss man sagen. Das ist
schon Weltklasse gewesen. Ja. Naja, und bei uns ist es halt so gewesen, dass wir gesagt haben, wenn man schon so bescheuert ist, um mit dem Auto dahin zu fahren, dann fahren wir von da nochmal weiter nach Albanien. Und was eigentlich gar nicht so auf der Ecke ist, weil man noch 3 andere Länder durchqueren muss. Und so war es dann natürlich abenteuerlich für uns, dass wir noch in Albanien vorbeigeguckt haben.
Und das war ja nicht alles, ne? Danach ging es noch richtig weiter für euch und für uns ja auch.
Montenegro und Serbien, also...
Verrückt. Also jeden Tag halt auch ein Spiel geguckt, ne? Ich weiß das auch noch. Wir haben nach dem Spiel in Urcicini, haben wir dann noch Europapokal da in der Disco in Bukarest gefeiert, im sogenannten Twice. Und dann ging es am nächsten Tag schon gleich weiter zu einem rumänischen Drittligist, Minerul Mitro. Auch ganz, ganz trostlose Veranstaltung. Aber man war halt damals HSVer und aber auch Groundhopper und hat halt einfach das Beste draus gemacht. Und dann hat sich der Mob, während ihr in Albanien wart, hat sich der Mob dann später bei Zeta Golubavci in Montenegro wieder getroffen und hat dann da nochmal Fußball geguckt. Und ja, weil das dann gerade passte, hat am Sonntag, sind wir am Sonntag nach Belgrad zum Belgrader Derby, ne? Roter Stern gegen Partizan. Und war die Tour eigentlich so weit ganz im Kasten. Also wenn man das mal.
Und jeden Abend Party.
Habt ihr gemacht? Ich weiß
es nicht. Klar, Freitag in Tirana, das war gut. Tobi Janke hat vorher noch eine Modelagentur gegründet und Visitenkarten an Mann gebracht. Dann nächsten Tag waren wir in irgendeiner serbischen Tschatsch oder so, keine Ahnung, irgendwie so eine Stadt, und da war eine serbische Party, die war richtig cool, nur serbische Musik gespielt, hat richtig Bock gemacht, und dann nächsten Tag in Belgrad gewesen, also gut, hat mit dem HSV da nicht mehr so viel zu tun, aber wahrscheinlich wäre man ohne das Spiel nach Uzičeni, hätte man niemals diesen Trip gemacht. Und so eine Fahrt schweißt natürlich auch zusammen, wenn man halt 5 Tage mit Leuten im Auto sitzt. Also da, wenn man da heute noch ins Reden kommt, dann amüsiert man sich automatisch drüber. Und wenn irgendwelche alten Fotos wieder auftauchen, hatten wir neulich im Chat dazu, dann lacht man sich erstmal einen halben Tag tot über irgendeinen Mist.
Sowohl das Auto von Sascha damals, kann man nicht drüber totlachen, hat er das immer noch? Ich weiß es nicht.
Nee, das sah aber auch schlechter aus als die Autos in Rumänien. Also von daher waren wir gleich so auffällig.
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber das sind schon unglaubliche Erlebnisse. Und klar, das ist halt, wir hatten halt echt noch mehr Bock. Also obwohl man schon viel Europapokal gefahren ist, haben wir immer noch gesagt, wir setzen noch einen drauf und fahren über den Tellerrand hinaus und gucken uns noch mehr an. Das war schon sehr, sehr stark.
Was uns nochmal interessieren würde, wäre, welche Heimszenen haben bei euch so den größten Eindruck hinterlassen?
Rapid. Ja. Also das war...
Vielleicht auch nochmal so kurz, um da so einen Übergang zu schaffen. Ihr habt ja jetzt von herausfordernden Grenzwächtern, irgendeinem Schiffsknast und weiteren...
Irish Pub gesprochen.
Und dem Irish Pub gesprochen. Auch so nicht jetzt nur in Bezug auf Support, sondern ihr hattet das vorhin schon angesprochen, Zagreb und so weiter. Da sind ja auch so ein paar namhafte Beispiele dabei, wo man vielleicht auch so ein bisschen schauen muss, wie man sich da in der Stadt verhält. Also... Welche Szenen sind da am imposantesten aufgetreten, also sowohl im Stadion als vielleicht auch darüber hinaus, gab es vielleicht auch mal ein paar an die Wangen oder so, also so wie ihr jetzt beschrieben habt, hat sich der HSV ja wirklich wie offene Hose auch gerne mal benommen, und wenn dann da irgendwie so ein paar Leute das nicht ganz so witzig fanden, dann gab es da auch diese Konflikte, oder war das irgendwie ein Zeitalter, wo sowas noch nicht ganz so
präsent war? Ich würde sagen, wir bröseln uns ein bisschen auf.
Fangen wir mit
den imposantesten an. Szenen und dann da, wo man ein bisschen aufpassen musste.
Genau.
Ja, also ich würde sagen Wien, weil das war, wann war das, 2009?
2006.
Nee, Wien war 9.
Rapid
Wien.
Achso, Entschuldigung, ich bin mal falsch.
2009,
Entschuldigung.
Das war ja auch so eine Zeit, wo Ultras Rapid einfach auch so einen europaweiten Status genossen haben. Also ich erinnere mich immer, wenn irgendwer in der CFH irgendwie ein ausländisches Fansign dabei hat, oder wenn irgendwer gesagt hat, hier können wir nicht mal den Merchandise-Artikel machen, oder hier schau dir mal die Choreo an, dann war Rapid Wien immer, oder die Ultras Rapid immer ganz weit davor, vorne. Das war auch so ein Running Gag, dass so manche CFH-Mitglieder, ich erinnere mich noch an Bierkasten, die sich besonders für die Rapid-Szene interessiert haben, dann damit auch immer ein bisschen aufgezogen oder verarscht wurden. Verarscht ist eigentlich Schwachsinn, weil jeder hat sich damals ein bisschen für Ultras Rapid interessiert. Und das ist ja heute eigentlich immer noch so. Und insofern waren wir da alle auch ganz glücklich, als dieses Los dann auch mal für uns gezogen wurde. Die waren ja schon hier im Volksparkstadion, haben die ja schon, ich glaube, das
Hinspiel. Wir haben erst da gespielt und dann haben die hier gespielt.
Genau.
Aber ich weiß,
mag sein, aber die haben auch, sie haben ja hier schon einen richtig coolen Auftritt hingelegt mit 10.000 Leuten. Da kamen wir, glaube ich, nicht ganz ran. Heim war es natürlich dann, also es hatte die Erwartung schon erfüllt, also supporttechnisch war es ganz stark, die haben auch eine coole Choreo damals gezeigt. Die Erwartungen waren halt extrem hoch, insofern hat es mich jetzt nicht mega aus den Socken gehauen, aber eben weil die Erwartung so hoch war, muss man sagen, dass das schon echt top war.
Also ich finde schon, weil ich war damals ein bisschen verärgert darüber, dass
die haben aber auch 3-0 gewonnen, muss man sagen.
Zwei.
Oder 2-3. Ja, auf jeden Fall haben sie deutlich gewonnen. Und wer weiß, wie es am normalen Tag gelaufen wäre. Aber na klar.
Also ich fand es damals doof, dass wir nicht im Hanapi gespielt haben. Weil das ist die eigentliche Heimat von Rapid. Da waren wir eigentlich alle drauf fokussiert und hätten auch Bock gehabt. Dann hieß es aber, weil die so viel Karten verkauft kriegen, dass sie im Happel-Stadion spielen. Wo so meine Befürchtung war, weil ich vorher auch Rapid schon mal im Happel gesehen habe. Das ist eigentlich nicht deren Heimadresse. Und ist das unter Umständen nicht ein bisschen... Wird das Stadion nicht voll? Es war aber ausverkauft. Und dass Rapid seinerzeit im deutschsprachigen Raum schon die Nummer 1 gewesen ist, glaube ich, unbestritten. Und ich habe das, was da an dem Tag abgerufen worden ist von Rapid, gut, das Spiel kam denen wirklich zugute. Wir waren, glaube ich, 2000 Leute, haben am Anfang gut gezündet, aber Support, das ist nicht gegen angekommen. Es haben wirklich 50.000 Leute gegen uns gesungen. Es war eine, fand ich, eine Lautstärke, die ich im deutschsprachigen Raum auch nie wieder so wahrgenommen habe. Also fand ich schon ziemlich irre.
Ja, also die hatten, also wie, es, auf jeden Fall die beste, also die beste Europapokalszene. Ja, die würde dir zustimmen, aber nicht, ich fand es jetzt nicht intergalaktisch gut, aber ist vielleicht auch rückwirkend so. Ja, ja, klar, halt stimme ich dir zu.
Ist ja die Frage, wo du halt standst, ne? Ich war auf der Haupttribüne halt und das muss man auch sagen, das war ja für die Gruppenphase und die haben halt lange Zeit vorher europäisch halt nicht gespielt. Und wenn du dann auch noch 3-0 den HSV weghaust, also von der Haupttribüne aus haben die echt einen Auftritt wie vom anderen Stern gemacht. Ne? Also es war wirklich Weltklasse. Und wir sprechen ja nicht nur vom Heimspiel in Wien, wir sprechen ja auch vom Rückspiel in Hamburg. Auch da haben die wirklich alle Register gezogen. Und wenn man sich das mal Revue passieren lässt, was sonst so im Volkspark bei uns war.
Obwohl wir immer noch rätseln, was dieses große Spruchband bedeuten sollte.
In Hamburg?
Haut's euch, Burschen, oder was da draus stand.
Naja, ist halt Wiener Schmäh, aber die werden es schon verstanden haben. Aber also die Kompaktheit, die hatten ja alle so kleine Schenkfähnchen dabei und auch die Lautstärke, also bei uns hier in Hamburg, war echt wirklich granatenmäßig. Ja. Und wie gesagt, das Hinspiel auch, kannst du nicht toppen. Und da kann der HSV noch so laut dagegen gehen. An dem Tag hätte halt keiner irgendwie großartige Chance gegen Rapid gehabt. Das war wirklich ein ganz, ganz großes Ding, muss ich Bastian absolut recht geben. Definitiv.
Ja. Aber sonst supportmäßig, also Kopenhagen hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt, war wirklich gut gegen uns. Ansonsten muss ich gestehen, fällt mir jetzt nichts ein, was mich jetzt irgendwie aus den Socken gehauen hat.
Also Zagreb muss natürlich erwähnt werden mit den Bad Blue Boys, die aber, wie Bastian schon sagt, jetzt nichts Weltbewegendes an dem Tag abgeliefert haben. Das war schon ganz cool, so einer Szene mal gegenüberzustehen. Vor allen Dingen, weil die damals, also in den letzten Jahren, war die Dynamo-Szene ja eh nicht so aktiv wegen Komplikationen mit dem Vorstandsvorsitzenden, ist er, glaube ich. Deswegen hat er die aktive Szene da eigentlich weitgehend boykottiert. Damals war sie aber eigentlich noch in voller Mannstärke vorhanden und damals hatten sie auch noch diesen richtig coolen Bad Blue Boys Banner, der irgendwie 50 mal 20 Meter groß ist, den sie auch enthüllt haben, und das hatte schon Atmosphäre, das hatte Stil, ohne dass die Bad Blue Boys da jetzt uns einen Orkan an Stimmung entgegengeschmettert hätten oder jetzt 100 Bengalos und 1000 Fahnen geschwenkt worden wären. Das fand ich, also es hatte schon ein gewisses Flair. Deswegen fährt man ja auch international, um mal so einer Szene zu begegnen. Das fand ich cool, aber war jetzt nicht so, dass die Bäume ausgerissen hätten.
Zu Zagreb müssen wir auch mal ein paar Sachen erzählen.
Aber ich hätte noch eine gute Szene, bevor wir dann auf Zagreb nochmal speziell eingehen.
Darf ich da ja auch noch die schlechteste Szene nennen?
Leverkusen.
In meiner. Nee. Wen noch schlechter.
Wen hast du denn da?
Celtic. Das fand ich wirklich für die Brisanz des Spiels, die ja absolut gegeben war, ja, fand ich das den schlechtesten. Also jetzt wird man sagen, okay, HSVer wertet Celtic automatisch schlechter. Aber ich fand, da kam eigentlich gar nichts.
In Hamburg oder in Schottland?
Sowohl als auch. Aber vor allen Dingen im Celtic Park fand ich das damals richtig mies. Okay, wir hatten natürlich auch einen guten Auftritt und vielleicht konnte man sich deswegen nicht so fokussieren. Aber für das, was ich erwartet hätte bei der Brisanz des Spiels, fand ich das absolut schwach.
Aber waren hier in Hamburg nicht irgendwie alle, also Zürich fand ich noch ganz okay. Tetris ist mir immer noch im Kopf so von dem Spiel. Ja. Basel war auch anständig.
Lüttich war auch gut.
So, aber wenn du so Ajax war kacke hier. Eindhoven war kacke, aber die sind eigentlich ja immer scheiße.
Nijmegen war gut, überraschenderweise.
Die waren, weiß ich, viele. Ich glaube 4000 Leute oder so. Ja, das war, aber ansonsten war hier, also die ganzen kleinen Vereine aus Osteuropa, die sind hier meistens ja nur mit 10, 15 Leuten aufgebaut.
Es waren halt auch noch die 2000er. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt gegen FC Zürich spielen würden, würden die schon mit ein bisschen größeren Mob auftreten.
Das glaube ich nicht. Das hat sich auch in der Schweiz verändert.
Aber keine Sorge, Jungs, brauchen wir nicht drüber reden, weil wir werden in den nächsten 200 Jahren nicht international gegen irgendeinen spielen. Also von daher ein Testspiel vielleicht höchstens. Was ist denn mit Galatasaray? Ich meine, sowohl in Istanbul als auch in Hamburg war das beides ein Bombenauftritt. Und ich fand es sogar in Hamburg noch besser mit den ganzen hier fahrenden Deutsch-Türken. Also das war Galatasaray, Rapid Wien und Dynamo Dresden. Das sind die drei richtig Top-Adressen, die hier richtig rumgerockert haben. Und also Galatasaray bleibt mir halt sehr positiv in Erinnerung. Im Hinspiel, muss ich sogar sagen, war es wie typisch in der Türkei vor dem Spiel wesentlich lauter als während des Spiels. Und nachher aufgrund des Spielverlaufs sind auch wieder wesentlich ruhiger. Aber man dachte schon so als HSVer, als man da in Istanbul war, uiuiui, das wird hier heute aber kein leichter Ritt. Und das wird hier heute auch ziemlich um die Ohren gehen. Und so war es ja dann auch, zumindest in den Anfangszeiten.
Waren wir da auch im Irish Pub?
Denke ich mal, muss ja.
Also auf jeden Fall für einen Zehner sich massieren lassen, das war super. Und mit dem HSV im Ali Sami Yen Stadion muss man auch sagen, schon die alte Hütte, ich glaube, sie steht mittlerweile gar nicht mehr.
Nee, leider nicht.
Das ist schon ein Erlebnis.
Willst du da nicht nochmal was zur Anfahrt erzählen,
Prof? Ja, zur Anfahrt und zur weiteren Fahrt, da wollte ich auch noch drauf eingehen, das ist
korrekt. Oder wird das ein extra Kapitel?
Ja, ich weiß nicht, das wird den ganzen Rahmen hier so ein bisschen sprengen, aber alleine die Anreise war halt abenteuerlich, denn...
Das darfst du der Menschheit nicht vorenthalten.
Das war einfach so, dass wir damals echt keine Kohle hatten. Ich und mein bester Kumpel damals noch aus Wedel und damals wohlgemerkt bester Kumpel. Wir haben uns gedacht, wir fliegen halt mal bis Sofia und fahren von Sofia halt mit Nachtzug weiter bis nach Istanbul, weil das günstiger war, nach Sofia zu fliegen als nach Istanbul. Und während des Nachtzugs floss sehr viel Alkohol und später auch noch ein bisschen Blut, weil der Kollege halt mit dem Hinterkopf an so einem Türscharnier hängen geblieben ist, während der Zug dann mal unsanft über die Schienen geglitten ist. Und der Mob war halt bombenvoll, waren glaube ich 6 Leute oder was. Und das hatte dann gipfelte am Ende dazu, dass die Schaffnerin den armen Herrn denn in Dimitrovgrad nachts um 2, also irgendwo in der bulgarischen Pampa, aus dem Zug geschmissen hat.
In Unterhose?
Er hatte nicht viel an und es war halt, Galatasaray war im März, das war auch da in Bulgarien noch ziemlich, ziemlich frisch zu der Uhrzeit. Und ich habe es auch in meinem Vollsuff echt verpeilt, mit auszusteigen. Also wir haben ihn dann da mehr oder weniger leider alleine gelassen und er musste sich von da den Weg ohne Kohle durchschlagen bis nach Istanbul. Das hat er auch irgendwie geschafft, aber seitdem ist er echt... Also das muss ihn echt geprägt haben und mich auch. Und ich weiß, das war scheiße damals. Man hätte einfach mit aussteigen müssen. Aber in dem Moment, Schaffnerin will weiter, du bist rotzvoll, du realisierst die Situation gar nicht. Das war so ein Chaos alles. Und er ist dann irgendwie mit dem Bus über den Grenzort in die Türkei rein und dann die letzten 200 Kilometer von da weiter bis nach Istanbul, da habe ich ihn dann irgendwann am Bahnhof eingesammelt, wie ein Häufchen Elend. Und das hieß auch erst, er kommt nicht in den Gästeblock rein, weil er halt so einen Turban auf einmal um hatte. Den musste ihn irgendein Arzt da am Bahnhof in Dimitrovgrad noch umgewickelt haben. Seine Jacke war komplett blutüberströmt. Die haben ihn nämlich noch aus dem Fenster geschmissen, als der Zug schon losrollte. Sonst hätte er da wirklich nur eine Boxershorts gehabt. Und dort war es schwierig, ihn ins Stadion zu kriegen. Wir haben dann mit dem Fernbeauftragten vor Ort gesprochen und die Polizei. Und das war alles nicht so einfach, weil die dachten, okay, der ist gleich tot. Oder wir können hier nicht garantieren, dass der nicht umkippt. Und das bleibt natürlich am Verein nachher hängen. Und der Rückflug war halt genauso problematisch, weil wir sind ja von Istanbul direkt über Bremen zurückgeflogen. Und auch da hieß es eigentlich von der Fluggesellschaft, er darf eigentlich nicht mitfliegen, weil die haben irgendwie Angst, dass sein Kopf explodiert unterwegs durch den Höhendruck. Und da musste man halt noch zum Amtsarzt im Flughafen. Und das war natürlich auch schon wieder so ein Auftritt. 60 Euro bezahlen dafür, dass er einmal mit dem Finger auf den Kopf drückt und sagt, er darf fliegen. Und dann war das Nächste, dass dieselbe Person eigentlich mein Trauzeuge sein sollte am nächsten Tag, denn ich musste zum Standesamt und heiraten. Das passte irgendwie alles nicht so ganz zusammen. Der Termin stand schon, aber Galatasaray kam einfach dazwischen.
Ich musste vor allem.
Ganz genau, das ist wichtig zu erwähnen. Und da waren die Prioritäten natürlich so, dass du halt am Vorabend noch in Istanbul HSV gucken musstest und dann am nächsten Tag pünktlich um 14 Uhr an der Hochzeit in Uetersen sein solltest. Hinlänglich die Experten der Szene wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber man muss da die Prioritäten setzen. Aber meinem Kollegen, den habe ich auch da ins Krankenhaus nach Rissen gefahren. Also es war auch ganz gut. In dem Moment, wo wir diese Tour nach Istanbul gebucht haben, habe ich schon gesagt, so, du bist jetzt nicht mehr mein Trauzeuge, weil ich weiß, du kommst nicht mehr nach Hause. Oder wenn, denn nur noch leicht zerstört. Und so war es ja letztendlich dann auch. Das war schon weiser Voraussicht, weil den hättest du an dem Tag definitiv nicht mehr gebrauchen können. Das war schon echt ein starkes Stück. Und das ist Europapokal. So wie man sich das vorstellt, das kann mal passieren, muss nicht. Aber irgendwie, der Mob kommt trotzdem nach Hause, ne? Das ist das Wichtige. Und ich weiß aber noch, dass zum Beispiel im Gästeblock die Fahne der Sex Machines abgehängt werden musste. Also zumindest das X oder das E von
das Sex stimmt.
Mit einer SC-Fahne rübergehängt, weil das wollten die Behörden vor Ort
nicht. Was machen das sonst immer die Frankfurter?
Mit Sex Machines?
Die Fahne abhängen.
Ja, die das abnehmen, ja. Aber das hat denn der Staatsdienst in Istanbul uns vorweggenommen, beziehungsweise hat man sich denn da einen Deal drauf gemacht, dass man zum Teil das Wort Sex denn mit einer SC-Fahne überhängt. Das waren noch ganz andere Zeiten damals, 2009. Ne? Aber trotzdem natürlich stark. dass du da 2-0 zurückgelegen hast und dann kommt Guerrero zweimal und Olic in der 90. und friert da quasi die Hölle von Istanbul noch mit 3-2 zu. War schon ein großer Auftritt.
Ja, Zagreb.
Ja.
Was wollen wir da noch erzählen?
Zagreb Nord. Das ist natürlich so, da kannst du mal eben nicht auf die Kacke hauen. Obwohl auch da waren wir im Irish Pub und auch da ist der Mob gut angetrunken, denn quer durch Zagreb spaziert, wo ich auch so dachte, na, das kann nicht, muss nicht unbedingt gut gehen, weil das waren auch kaum Cops da.
Also die waren am Lungern, ne? Also die haben schon Ausschau gehalten und ich glaube, die ein oder andere Kutte, die halt überschwänglich dann allein durch die Seitengassen bekommen ist, hat auch die ein oder andere Schelle bekommen. Aber dafür, dass man halt vorher sagte, wir spielen hier bei einer großen internationalen Szene, war es wirklich relativ verhalten. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Normalos haben so ein bisschen Panik auch im Internet geschoben bei uns und schrieben dann immer irgendwelche Horrormeldungen, dass es da irgendwie eine Schlägerei gab. Also haben wir nichts von mitbekommen. Und dann, ich bin wieder bei unserem Freund Sascha, der schrieb dann irgendwann im Internet, die Gerner-Bande hat sich hier gerade gemacht gegen die Bad Blue Boys und hat die in die Flucht geschlagen. So. Und einfach so aus der Laune heraus.
Und das muss stimmt doch auch, oder nicht?
Ja, das stimmt auch so.
Das ist doch klar.
So, und da muss ich irgendein polnischer HSV-Fan, das hat 5 Minuten gedauert, da tauchte dieser Beitrag in einem polnischen Hooligan-Forum auf. So, und das ging dann, also der ein oder andere hat natürlich auch Kontakte dann nach Polen, und das ging dann irgendwie, dann machte es da irgendwie die Riesenmeldung, dass der HSV-Spaßbob um die Gerner-Bande da gerade die Bad Blue Boys umgehauen hat. Ist halt so nach und nach noch eine Geschichte. Also wenn man heute noch mal googelt, findet man das mitunter noch. Völliger Blödsinn.
Ich kann mich totlachen darüber.
Das ist schon klasse.
Besonders weil es auch aus dem Suff heraus im Hotel unten im Keller, im Internet, das hast ja auch noch kein Handy gehabt. Du hast das halt online, hat Sascha das damals im Halbsuff gemacht, weil ihm langweilig war vor dem Kneipenbesuch. Und das verbreitet sich halt im SC-Forum und dann ging es halt weiter durch die halbe Welt. Und ja, das ist natürlich schon eine Bombenschlagzeile und da muss man natürlich vor Ort schmunzeln. Aber das ist halt der Unterschied zu den Sachen, die Infos, die du aus dem Internet kriegst und die Leute, die halt vor Ort sind, das ist halt auch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Es ist halt eine Situationskomik, wo du, also ich kann mich da immer noch drüber totlachen und auch nach Zagreb hat man Kontakte und die können halt auch drüber schmunzeln. So, also alles.
Weil sie mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Ne? Muss man ganz klar sagen.
Ja, und wenn wir dabei sind, dann die Reise aller Reisen Moskau, ne?
Ja, Moskau ging gut zur Sache. Also da hat zumindest der Prof wurde richtig schön eingedampft und das war schon.
Geschieht ihm aber auch mal recht.
Ja, muss man er muss sagen, auch mal ne? ein paar an die Backen kriegen. Das ist schon richtig. Also wie fing das an?
Also ich weiß noch, dass wir, also ich fand Moskau, muss ich sagen, fand ich keine, also ja, cool war immer alles. Man hat immer Spaß gehabt, aber es war irgendwie nicht die Europacup-Reise, die man sonst immer hatte. Ich fand die Stadt hat mich, also ich mit der Stadt war, ich kam mich nicht zusammen und ich fand die Russen auch an uns sonst gegenüber ziemlich unhöflich. Also es war sehr kühl und irgendwie keine geile Atmosphäre. Wenn man sonst immer auch in Osteuropa gespielt hat, alle waren immer kernfreundlich, hilfsbereit. Hier war es ein bisschen anders und wir saßen dann so am Nachmittag auf dem am Roten Platz und dann kamen halt irgendwann so 3-4 jüngere Typen an und haben dann gefragt, ob wir boxen wollen. Wo wir gesagt haben, ja, nee, das ist jetzt nicht unbedingt, also wir müssen auch sagen, Szene war echt ganz, ganz wenig.
120 waren wir.
Ganz wenig und es waren überwiegend wirklich Normalos.
Fahrer, es waren halt
ja, keine News also es dabei. waren, schlägermäßig war kaum was dabei und nee. Wir haben dann auch abgelehnt, gesagt, nee, das ist hier, lass mal heute sein. Und dann hat's 3-4 Minuten gedauert, dann kam ein Bulle vorbei und der wollte dann einmal mal die Ausweise sehen und ich habe dann gesagt, ich sag hier nur Ausweise zeigen und bei dem einen war halt eine Visitenkarte vom Hotel mit eingesteckt. So, und dann habe ich gesagt, die Nummer stinkt bis zum Himmel. Und dann bin ich mal hinterhergeschlichen, als der Bulle wieder abdampfte. Und der ist dann halt zu den Typen gegangen und hat ihnen die Visitenkarte vom Hotel ausgehändigt. So, und da habe ich gesagt, wir müssen nachher am Hotel vorbereitet sein, da passiert noch irgendwas. So, und
das war ja nicht die erste Aktion.
Das war nicht die erste Aktion, also beziehungsweise war das, genau. Und dann sind wir nachher irgendwie, wir haben dann in der Stadt rumgegammelt und
wir waren individuell. Es gab natürlich die vom SC geführte Reise und die waren dann in einem kleinen Grüppchen unterwegs und wir sind ja gesprengelt, glaube ich, privat angereist mit einem Flugzeug. Separat, würde ich mal sagen, und waren halt nicht mit dieser Supporters-Club-Gruppe unterwegs. Und dann haben wir die aber später da an der Metro getroffen.
Genau, und dann sind wir zum Stadion und ich bin dann mit Sven Friese, war damals Fanbeauftragter, mit dem bin ich vorweggegangen, weil wir gesagt haben, irgendwas ist hier, das ist eine ganz komische Atmosphäre. Und dann sind wir in den U-Bahnhof mit dem ganzen Mob reinmarschiert. Also wir waren 50, 60 Leute und wirklich alles Leute, wo ich sage, das ist nicht unbedingt, so Schlägereien ist nicht unbedingt das Metier von den Leuten gewesen. Wir waren vielleicht 6, 7 vernünftige Leute dabei. Naja, und dann bin ich mit Sven vorgegangen und dann sahen wir schon am Bahnsteig standen wirklich 50, 60 Russen mit Boxhandschuhen schon an und da haben wir gesagt, wir haben es gerade rechtzeitig erkannt und die haben uns aber auch gesehen, uns beide, und liefen dann natürlich in unsere Richtung und wir dann, hat man mal den Schuh gemacht, das muss man dann ja auch mal zugeben. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alle geschafft haben, mit den teilweise auch älteren Leuten über diese U-Bahn-Abgrenzung hochzulaufen, und wir haben uns dann erstmal in die Nationalbibliothek geflüchtet. Beziehungsweise die schnell waren, haben auch da schon echt einen auf die Mappe bekommen. Und meine Freundin damals, die war mit, sie blieb halt draußen stehen, weil das war eigentlich unbe- und sie sagte, das war halt also ein Psychomob, ne? Also die haben halt, das war halt auch nicht von Interesse, ob da jemand am Boden lag, da wurde halt echt hart gestiefelt. Und naja, wir waren dann relativ froh, als die dann irgendwann von uns gewichen sind. In die Bibliothek haben sie sich nämlich irgendwie, warum auch immer,
nicht reingesetzt. Lesen ist nicht so deren Ding, ne? Das war ja alles jüngeres Klientel, das ist nicht so ihr.
Aber so sportlich schon eine andere Definition, als wie wir gereist sind. Und ja gut, das Spiel war eigentlich irgendwie auch, also ich glaube, jeder war irgendwie froh, als der Scheiß zu Ende war.
Das war halt Champions League, das lief ja bei jedem Spiel scheiße. Und das haben wir halt auch ganz knapp 1-0 verloren mit den 120 Leuten vor Ort. Das war natürlich alles recht trist, ne? Ich weiß noch, dass ich halt unheimlich auf Klo musste, aber also wirklich auf Klo, weil ich irgendeinen Mist gegessen hatte. Und es gab da halt auch nur Plumpsklos, ne? Und es gab halt nicht mehr Klopapier.
Obwohl es ein modernes Stadion war, ne?
Ja, ich sage auch, wo gibt es ja Klopapier? Ja, gibt's ja, was brauchst du ein Klopapier? Ich sag, ja, und eine normale Toilette, ja, gibt's ja auch nicht. Ja, das ist, wenn euer Präsident mal auf Klo muss, ja, geht er halt ins Loch und macht da halt rein. Das ist ganz normal. So waren die völlig verwirrt, die Ordner, die wenigen, die da Englisch konnten, was der Deutsche halt, was die deutsche Kartoffel da jetzt unbedingt mit einem richtigen Klo haben wollte. Das war halt noch, das ist halt Russland, und wie Bastian sagt, es war halt ein relativ in für die Verhältnisse neues Stadion, und das sah halt trotzdem so aus wie in Jebeprotrovs auf den Toiletten, ne? Das war halt schon echt alles grenzwertig. Und ja, also das Spiel an sich kannst du generell abhaken. Das war nicht geil, dafür waren wir auch zu wenig. Da hast du natürlich auch keinen geilen Support gemacht. Und dann war natürlich, das hing immer so ein Grauschleier über der Szene aufgrund der Vorkommnisse am Tag in der Metro. Und dann wurde es ja aber am Abend, gab es dann nochmal einen Nachschlag dafür. Und ja, ich weiß nicht, die meisten ist die Geschichte bekannt. Willst du da noch was drüber erzählen? Wie hast du das mitgekriegt?
Ja, wir sind mit den Bussen zum Hotel gebracht worden. Das waren so Apartmentbuden, die wir alle hatten am Stadtrand in so einer Platten.
War schon Plattenbau, ne?
Genau, und ja, zwischen diesen Wohnblocks gab es halt so einen Kaufmannsladen und ja, so eine Diskothek. Und
einen Irish Pub.
Gab's einen
Irish Pub? Nee, wirklich, da saß ich vorher noch drin, das weiß ich ganz genau. Es gab einen Irish Pub, da saßen wir natürlich noch drin mit Carmen.
Ja, eigentlich hätten wir eigentlich auch international nur auf dem Kiez in einen Irish Pub fahren können. Da hätten wir das Gleiche erlebt wahrscheinlich. Nee, also, ja, und irgendwie, die Atmosphäre war halt den ganzen Tag schon merkwürdig. Und irgendwann sind die Bullen, die uns dann bewacht haben, abgehauen.
Ja, wir hatten, das muss man sagen, die waren da, standen da Spalier, die Bullen, auch während die uns da zum Hotel gebracht haben. Und während wir dann im Hotel waren oder da unterwegs vor Ort waren, standen die da halt auch noch rum und haben halt mehr oder weniger Wache gestanden oder ich weiß nicht genau, was die vorhatten. Und dann waren die halt auf einmal weg. So, irgendwie Wachablösung oder keine Ahnung, Kaffeepause, weiß ich
nicht. Und dann hat es 10 Sekunden gedauert. Und dann kam halt Mob von 50 Leuten.
Ja, 50 Leute kommt schon hin. Aus dem Busch raus und dann rausgesprenkelt. Und das waren, also ich muss sagen, es waren halt keine Mutanten, ne? Es waren halt alles drahtige Jungs, also junge Leute. Das gab ja im Nachhinein noch intern auch Diskussionen zwischen den Alten von ZSK und den Jungen, wo die Alten dann auch gesagt haben, was haut ihr da so ein Dulli-Kutten-Mob kaputt, macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Jungen waren halt heiß, ne? Aber wie gesagt, das waren halt keine richtigen Viecher. Also das waren alles nur drahtige Russen.
Wobei wir abends im Hotel, fand ich, da haben wir eigentlich einen anständigen Haufen gehabt, ne? Also Brigade Bavaria war immer stabil, immer schwer am Saufen, aber auch nie weggerannt und hier Bauarbeiterhände gut am Fliegen gewesen. Das war wirklich ganz, ganz transparent, fand ich.
Aber die saßen im Irish Pub dann, oder was? Ich weiß nicht, wo
das,
die...
Ich krieg das aber auf jeden Fall...
Also
wir, also CFH war, glaube ich, wir waren, glaube ich, mit 15 Leuten damals noch unterwegs. Und also weggerannt ist keiner, aber so...
Einige waren auch im Hotel, muss man dazu sagen.
Genau, das so war einige waren verschwenkelt. Genau. Aber ja, man hat eigentlich nicht viel Chance gehabt, ne?
Nee, keine Chance. Also man war ja auch kein... Also ich, nach wie vor, man ist ja kein Krieger und kein Nahkämpfer und du hattest halt einfach keine Hools dabei. Da kann sich der Verein in Zukunft auch nochmal was überlegen, dass man bei solchen Spielen mal einen Sonderflieger nur mit Hools voll macht, dass man da zumindest ein paar gute Leute dabei hat. Also die Hools haben ja dann beim Rückspiel auch noch im Volkspark den ZSKA-Mob aufgesucht. Man hat aber dann nur noch glühende Kippen irgendwo im Busch gefunden, hat die irgendwie ganz knapp verpasst. Deren Auftritt hier in Hamburg war ja eigentlich auch okay, muss man fantechnisch zumindest sagen. Da waren auch irgendwie ganz gute Viecher dabei, aber beim Hinspiel in Moskau, da gab es letztendlich dann für jeden mehr oder weniger richtig auf die Schnauze und ja, wie Bastian schon angesagt, einige haben es verdient. Und das machst du halt auch als Erfahrung mit. Dann ist das so, ist ja wirklich die Frage. Also ich hing dem einen noch hinten drauf, der hatte angefangen, da an meinen Rucksack irgendwie rumzuspielen. Und ich bin dem noch hinterhergelaufen, das war in so einem Tante-Emma-Laden, da war dann die ganze Inneneinrichtung kaputt gehauen. Das war so eine Glasvitrine, wo dann irgendwie die kümmerlichen Speisen drauf, die waren dann sofort kaputt alles. Flog der Prof da quer durch die Gegend, ich dem Typ noch hinterher, draußen noch auf den Rücken gesprungen und wie im Huckepack dem noch auf den Rücken da gehangen. Das war auch völlig skurril. Und da weißt du aber auch nicht, wie viel von seinen Jungs da noch als Verstärkung nachrücken. Die waren, wie gesagt, überall ausgesprengelt, um dann die wenigen Hamburger da mehr oder weniger kaputt zu kloppen. Ja, und dann, wie lange ging das? 3-4 Minuten? 2 Minuten vielleicht höchstens. Und dann war der Mob auf einmal schon wieder in der Nacht verschwunden. Und dann kam halt.
Dann kam die Polizei.
Dann kam die Cops wieder. War irgendwas? Nö, oder? Ach doch? Ja, sorry. Ist halt so.
Ist halt Russland.
Also A, kannst du nicht sagen ACLB und dann arbeitest du aber vor Ort halt mit den Wichsern zusammen und machst gemeinsames Ding, wie Bastian schon sagt, mit Visitenkarten ausspähen. Und ich meine, da fließt ja dann auch Geld. Die Bullen machen das ja auch nicht umsonst. Aber da kannst du nicht einerseits Hand in Hand zusammenarbeiten und dann aber andererseits sagen, alle Bullen sind Schweine. Das macht für mich halt auch keinen Sinn.
Wobei es dann im Grunde genommen ja schon relativ glimpflich abgegangen wäre. Ne? Aber
es gab ja nichts zu holen auf gut Deutsch. Mal außerdem einen großen Riesenlappen und eine Pepsi mit Cappuccino-Geschmack. Gab es ja nichts zu klauen. Die haben ja kaum was mitgenommen.
Aber hättest du nicht so viel Blümchen gehört, da mal sagen, wärst du mal in die Muckibude gegangen, hätte es natürlich auch anders aussehen können. Ne?
Ja, ist natürlich immer die Frage. Hätte, würde, wenn, mal auf die Fresse kriegen, ist auch immer okay, kann man mal machen. Von daher abhaken. In der Relation mit den anderen Spielen war das ja wirklich das einzige große Ding, wo es dann wirklich ein bisschen um die Wurst ging. Obwohl ich weiß, bei Man City 2009, da war man ja vor dem Brunswick, vor der Kneipe von denen. Und da hat es ja auch zumindest kurz geknallt. Da flogen ein paar Stühle. Das war aber, wie gesagt, die Cops waren auch sofort da. Das war halt eine ganz andere Situation. Aber es war eigentlich auch mal okay, sich da mit den, ich weiß gar nicht, wie heißen die Governors oder was, mal mit denen so ein bisschen Stühle schmeißen zu spielen. Das war schon okay.
Was auch noch okay war, war, also da ist eigentlich nichts passiert in Sofia, wo ein überraschend kleiner Swarm-Up war. Also ich glaube, wir waren damals nicht mal 100 Leute. Ja, der Prof kann mir jetzt gleich wieder korrigieren. Damals war, glaube ich, irgendwie noch die deutsche Schule Sofia anwesend und hat den Mob ein bisschen aufgepäppelt. Damals ging es auch nicht in Irish Pub, sondern in den Szenekreisen bekannte Etablissement Happy Grill, wo wir dann eben mit so, was weiß ich, 3 Dutzend Leuten saßen. Also das war wirklich nichts Großartiges und da hätte uns so eine ZSKA-Szene natürlich vollkommen zerpflückt.
Klar.
Und damals hatten wir dann sogar noch so eine Handvoll Kanten von Levski Sofia bei uns sitzen, wo ich mich immer auch rätsel, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Aber wir saßen da so ein bisschen als unsere Privataufpasser da. Mit etwas fragwürdigen Tattoos zugegebenermaßen, aber in der Situation war man doch ganz froh, dass sie da waren.
Und fragwürdigen Koch noch zur späten Stunde, der da aus dem Heavy Grill geputzelt ist.
Ja. Das stimmt. Und dann sind wir damals durch diese düsteren Plattenbauschluchten Richtung Stadion gezogen. Also das hätte schon übel ausgehen können, aber auch da hatte ich der einzige Moment, wo ich gedacht hätte, okay, hier passiert jetzt wirklich was und das geht nicht gut für uns aus. Wir sind dem Ganzen dann irgendwie mit Galgenhumor begegnet. Ich weiß noch, wir haben dann irgendwie in der Weihnachtsbäckerei hat der ganze 50-köpfige Mob dann gesungen in den Hochhausschluchten unter den Augen der Spee aus Sofia. Aber es ist damals tatsächlich nichts passiert. Es ging eigentlich immer relativ friedlich alles ab. Also egal, ob man nach Zürich oder nach Wien gefahren ist oder nach Glasgow.
Gerner Bande macht man sich halt nicht die Finger dran schmutzig. Ne?
Das muss wohl so gewesen sein. Ja. Das ist die einzige Erklärung.
Ja. Und Bremen, ne? 2009, da am Osterdeich hat es dann mit den Cops nochmal richtig gut geknallt. Das war ja auch so ein Corteo-Marsch, so ein Gewaltmarsch da vom Bahnhof rüber. Das war ja eins der ersten wirklich brisanten Derbys, nachdem man dann ja alles andere da gegen die verkackt hat. Und das war schon ein guter Auftritt und da hat es halt gegen die Cops nochmal richtig gerumst. Ansonsten, ja, im Verhältnis würde ich sagen, war es das krawalltechnisch oder hast du noch irgendwas, Bastian?
Ich wollte gerade sagen, die Bremen-Spiele vergisst man ja immer.
Ja, ja.
Weil man ja das, weil es halt gefühlt Bundesliga war. Die Märsche in Bremen, aber das ist ja grundsätzlich ein anderes Thema, waren immer brutal, bis sie immer mal verboten worden sind. Also da hat man, glaube ich, deutschlandweit auch durchaus mal Zeichen setzen können, was man da so auf die Beine stellt. Prag fällt mir noch ein, fand ich auch ein ganz interessantes Auswärtsspiel.
War da ein Mob, weißt du das?
Ich habe das jetzt gar nicht. Ja, also ich, das gab da ja Ärger, ne? Also das ist ja so bekannt, dass sich da wohl wo mal ein Collagentausch stattfand. Selbst fand ich da uns eigentlich ganz anständig. Also da haben wir eigentlich mal international noch mal was Gutes
hinbekommen. Ja, das stimmt.
Ja, und der Marsch fand ich war auch gar nicht so schlecht.
Also wir haben ja jetzt auch ein paar Beispiele gehört für irgendwie korrupte Polizisten und auch, ja, also vielleicht können wir das einfach mal so als Anknüpfungspunkt nehmen für extreme Beispiele, sowohl im Positiven als auch Negativen. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein sehr überschaubarer Mob in irgendwo in einem fernen Land ist, wo jetzt auch keine große Heimszene dem gegenübersteht, dass da die Polizei wahrscheinlich auch noch viel, viel entspannter aufgetreten ist, als man das aus der Bundesliga kennt. Jetzt habt ihr schon so ein paar andere Beispiele genannt, im Negativen jetzt mit Russland, wo man so ein paar fragwürdige Momente hat. Habt ihr da noch andere Beispiele, also im Guten wie im Schlechten, wo man vielleicht sagen kann, da schaut man gerne drauf zurück oder das würde man gerne abhaken oder wie auch immer?
Also ich glaube, dass wir eigentlich selten negative Erfahrungen speziell in Osteuropa gemacht haben. Das war in den meisten Fällen eigentlich wirklich immer kernentspannt. Spanien ist halt Horror. Das ist aber jedem aktiven Fußballfan bekannt, dass die Bullen da einfach ein ganz großer Haufen Scheiße sind und auch nicht zimperlich zur Sache gehen. Also die haben halt richtig Bock, auch harmlose Sachen eskalieren zu lassen.
Weil sie kleine Pimmel haben. Ist einfach so.
Kann sie, die Lösung sein.
Ja, ist sie. Also mir gehen diese scheiß Viecher da auf den Keks. Also nirgendwo, man ist ja wirklich viel rumgekommen, auch als Groundhopper. Man ist natürlich als Groundhopper auch nicht mittendrin, wenn es zur Sache geht, sondern guckt sich das von draußen an. Aber als HSVer, wenn du gerade so viel rumfährst, fällt es dir im Nachhinein auch echt auf, dass die Cops in Spanien echt irgendwie völlig am Rad drehen. Ob das nur ein Mallorca-Pokal ist oder bei allen anderen Auftritten, immer war irgendwas, immer waren es Kleinigkeiten, die sofort zur Eskalation geführt haben. Keine Kommunikation, sofort drauf mit den Knüppeln. Und da lässt sich der Mob ja auch nicht zweimal bitten. Aber das ist, wenn man das im Verhältnis sieht, echt, also ich weiß nicht, was da los ist bei den Jungs.
Ja, das muss man ein bisschen am besten mal mit Deutschland vergleichen. Also man hat natürlich hier mal auch Auseinandersetzungen, wo dann irgendwie ein Blocksturm mal angedroht worden ist. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da schaltet die deutsche Polizei ja wirklich den Kopf ein und weiß halt, dass das eigentlich zu nichts führt. Also mir fällt zwar jetzt hier gerade Dortmund Hertha ein, was natürlich ein gänzlich anderes Beispiel war, aber größtenteils geht das immer gesittet ab. Also da steckt aus meiner Sicht eine ganz andere Struktur dahinter, weil den man irgendwie festsetzen möchte, greift man sich, wenn es gelingt, nach dem Spiel, ohne dass es groß eskaliert. Aber in Spanien ist es halt andersrum. Also da ist es, glaube ich, zu der Zeit hat jeder deutsche Verein, der dort gespielt hat, hat immer Verhaftung gehabt. Es gab immer Verletzte durch einen Polizeieinsatz und es wird halt wegen, also aus Grundlosigkeit, ein Block gestürmt. So, bei uns war es danach, weil eine Fahne zu sehr im Nebenblock hing. Und dann eskaliert es halt massiv. Und wir haben auf Mallorca bei dem Testspiel Cup da gab es Verhaftungen in Valencia und auch in Pamplona gab es Verhaftungen. Also da ist immer was dabei gewesen.
Ich verstehe es halt einfach nicht, weil die Fanszene in Spanien, es gibt ja kaum Auswärtsfans und auch keine richtigen, wirklich strukturierten Heimfans. Also ich weiß nicht, woher die da diese Missgunst haben. Wenn du die Cops auf der Insel dir anguckst, die Busys, da weißt du, dass die haben da eine Vorgeschichte aus den 80ern und 90ern, die haben natürlich da ganz andere Mittel und greifen sofort ein, aber bei den spanischen Cops verstehe ich es überhaupt nicht, weil die haben eigentlich überhaupt keine richtige problematische Fanszene vor Ort, also wirklich nur ganz vereinzelt kleine schwierige Gruppen, warum die da so extrem durchgreifen oder weil ihnen halt einfach die Erfahrung fehlt mit großen Vereinen und großen Fanszenen. Das ist halt das, was ich halt nicht kapiere und es ist halt
kein Austausch in der Kommunikation. Ich meine, das werdet ihr als in eurer Position noch besser wissen. Also nichts geht über einen Austausch und eine Kommunikation, um Sachen auch zu entschärfen. Und das ist halt das Problem in Spanien. Es kann keiner Englisch, genau. Das ist halt das Problem. Und
kann keiner Spanisch.
Besser ist.
So, und auch da fand mit unseren Fanbeauftragten überhaupt kein Austausch statt, sondern es wurde gleich jedes Mal der Austausch gesucht und ja, bockt halt wenig, wie jede Szene.
Der Knüppelaustausch.
Genau, wie jede Szene weiß. Und ja, Israel gab es auch Probleme.
Also ich war selber nicht vor Ort, aber ja, also Rakete, der ja auch dem einen oder anderen bekannt sein sollte, hatte da
wohl ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht können die mich da korrigieren. Ich glaube, er wollte, es gibt ja diese Brisanz, ne? Hapoel Tel Aviv ist ja befreundet mit St. Pauli. Und er wollte, glaube ich, ist irgendwie auf die Idee gekommen, eine Zaunfahne zu pflücken.
Berechtigterweise, die hing halt im Nebenblock. Und
eigentlich eine heldenhafte Tat, die es zu würdigen gilt, aber es hat nicht ganz geklappt. Er ist dann tatsächlich im Stadionknast gelandet. Vielleicht ein bisschen bekannter ist als Schiffsknäste. Das war irgendwie so eine Art Bauwagen oder so eine Art mobile Zelle, wo er dann drin saß. Und ja, er reklamiert den Ground immer noch für sich. Nach all den Jahren, dass er den gemacht hat.
Grenzknast.
Weil er konnte wohl aus dieser Zelle heraus das Spiel mehr oder weniger verfolgen.
Alles klar.
Also solche Situationen gab es auch. Also was jeder wahrscheinlich tunlichst vermeiden wird, irgendwie in Israel in Konflikt mit dem Sicherheitspersonal zu kommen. Der HSV-Mob hat es geschafft, aber es ist auch alles wunderbar ausgegangen. Muss
Respekt
man sagen.
Für die Aktion. Also das war schon würdig.
Ja, definitiv. Also dann lass uns doch zu
Frankreich kann man vielleicht auch noch mal erwähnen.
Ja, aber wie viele Spiele hatten wir da? Also ich wollte nämlich jetzt wechseln.
Zweimal, ne? Gangong.
Gugong. Was? Ding-Dong?
Gangong. Und Monaco.
Monaco.
Monaco, muss ich gestehen, fand ich auch eine ganz, ganz glorreiche Fahrt. Der HSV-Mob mit Plastiktüten und Dosenbier in Monaco passt überhaupt nicht zusammen, aber man hat sich auf der Straße würdig präsentiert.
Motto Fahrt voll Assi, ne? Und das mitten im Fürstentum, das kam schon.
Es war schon sehr, sehr asozial, der Auftritt da. Und,
aber Kops mega entspannt. Ich kann mich dran erinnern.
Mega, mega entspannt, das stimmt. Ich erinnere mich an, ich bin damals mit Jimmy war bei mir im Flieger, der drei Tage unterwegs war und nur eine Zahnbürste dabei hatte.
Das reicht doch.
Damit er gepflegt ist.
Es gibt Menschen, die auch ohne Zahnbürste fahren, so wie Cartman zum Beispiel, der hat gar nichts mit.
Und Ulf. Ich weiß nicht, habt ihr Ulf noch im.
Ulf und Uecker, klar.
So, Ulf war hat er auch. Der war nachher auch leider ziemlich schnell weg aus der Fußballszene.
Der
hätte noch Karriere machen können. Definitiv. Ja. Ich weiß doch, dass wir durch Monaco marschierten und dann an der Louis Vuitton-Filiale. Er hatte einen Stand auf so einer Palmanhöhe und strullerte mitten auf die Fahrbahn. Und dann kam Didi Beiersdorfer vorbei. Und
Didi Beiersdorfer musste eh leiden, aber dazu erzähle ich noch was.
Didi musste häufig leiden. Und Didi wurde auf jeden Fall fleißig begrüßt. Im Sicherheitsabstand zum Urinstrahl und wurde aufgefordert, nochmal sein Testspiel in Enschede endlich abzuhalten. Ja, es sind so Szenen, die man halt auch noch 13, 14 Jahre weiter weiß. Ich weiß aber, dass eine Autobesatzung Ärger hatte in Frankreich.
Ich weiß nicht.
Nee, die haben nach dem Spiel im Etap-Hotel gepennt und hab da wohl im Hotel so ein paar Blumenkästen durch die Gegend gestellt.
Und das Waschbecken. Man sollte denken, bei der Ausstattung vom Etap-Hotel, dass das mit einem 10-Euro-Schein behoben ist. Aber dem war nicht so. Also die Zerstörungen waren, glaube ich, schon etwas umfangreicher. Ja.
Und endete auch für 9 Leute noch in einem längeren Gespräch auf der Wache.
Was auch nicht weiter angefochten wurde.
War da nicht in Nairia im Wald auch noch irgendwas los? Ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern.
Im Wald?
Ja, also da ist der Mob im Wald geflüchtet.
Kannst du ja keine Waschbecken rausreißen.
Nee, doch, das stimmt. Da gab es auch Ärger mit der Polizei. Und dann
ist man im Wald geflüchtet.
Hat man das aber, der Irish Pub-Pegel war wahrscheinlich noch nicht zu hoch. Da ist man rechtzeitig noch geflüchtet. Aber die waren auf jeden Fall auf Suche. Das stimmt.
Porto hatten wir noch gar nicht. Da gab es auch einen schönen Irish Pub. Direkt am Douro. So hieß, glaube ich, der Fluss damals. Ja. Heißt dann wahrscheinlich immer noch so, wenn ich den Namen richtig jetzt erinnert habe. Und das war eine einmalige Konstellation, dass man da einen Irish Pub direkt am Wasser hatte. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, was der HSV-Mob dann gemacht hat. Der ist dann nämlich, bestimmte Protagonisten haben sich dann natürlich schnell Nackidei gemacht und sind dann durch diesen Fluss geschwommen von einem Kai zum anderen. Was komischerweise nicht darin geendet ist, dass er irgendwie die Seenotrettung anrücken musste, sondern einfach nur der Mob johlend da stand und die Einheimischen den Kopf geschüttelt haben.
Völlig zu Recht.
Also das war auch ein Porto war jetzt sicherlich nicht der komplette Abriss-Auftritt, aber das fand ich dann doch ganz witzig, wie da der HSV-Mob durch diesen Fluss geschwommen ist vom Irish Pub.
Definitiv. Und da war es auch mehr oder weniger entspannt, genauso wie Thun 2004, da auf dem Dorf in diesem Lachenstadion, das hieß wirklich Lachenstadion, UI Cup, da konntest du auch machen, was du wolltest.
Das war ein Sportplatz, das sah aus wie ein Wedel.
Ja, nichts gegen Wedel, das ist ein Top-Ground, mein Lieber. Aber es gab da eigentlich gar kein Polizeikonzept, von daher konnten wir da auch machen, was wir wollen. Und Brandenbergen, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, da ist also Skandinavien, die Cops auch mega entspannt.
Wir haben es dann auch ein bisschen übertrieben, weil ich erinnere mich noch,
weil die Bahn kaputt ging.
Abends, also überhaupt der also Norwegen war ja ein Gesamtkunstwerk. Das, also allein schon diese Fährfahrt, da habe ich ja schon ein bisschen was zu erzählt. Dann ist man am nächsten Morgen da aufgewacht, dann hat man, das ist ja schon fast Kinderkram, muss man gar nicht erwähnen, irgendwelche Flashmobs am Hafen veranstaltet, um die Einheimischen zu unterhalten. Dann ist man da erstmal durch diese Weltklasse-Fjordlandschaft gefahren, stundenlang, und ist dann irgendwann abends wiedergekommen zum Abschlusstraining. Wo dann die Beiersdorfer, muss man das ja zugute halten, dass er schon, da schon immer sehr, sehr kollegial auf einen zugegangen ist, wurde vom HSV-Mob dann böse bestraft, indem er mit Cola-Whisky-Mischen zugepitchert wurde, als er uns die Hände geschüttelt hat, weil wir wirklich gar nichts mehr konnten. Also wir wanken dann nur noch auf ihn zu, haben ihn jetzt nicht kundenmäßig umarmt, aber Cola-Whisky-Dusche gab es trotzdem unfreiwillig.
Dass der sich das immer angetan hat.
Ja, aber er hat das mit einem Lächeln im Gesicht, hat er die Demütigung ertragen. Mit einem Lächeln im Gesicht. So muss man es wohl ausdrücken. Und dann gab es ja noch diese Studentendisco Mood in Bergen. War dass da jemand mit von euch?
An den Namen erinnern kannst, ja, unglaublich.
Ich kann mich sogar noch an die Band erinnern. Es trat so eine Studenten. Also wir bleichen Hämpflinge aus Hamburg standen auf einmal in der Mitte von so norwegischen Blondinen-Studenten und fühlten wir uns auf einmal wie im Paradies. Dann trat da so eine Studenten-Rockband auf, so ein Hühne im Hawaii-Hemd und so ein Gitarrist, der aussieht wie Bastian jetzt mit so einem Schnurrbart. Da haben wir noch gesagt, das ist der Bruder von Manni Schwabel. Und die haben da Dinger rausgehauen. Die haben da irgendwie Toto-Klassiker aus den 80ern, Guns N' Roses und Alice Cooper mit Poison gespielt. Und der HSV-Mob ist sowas von abgegangen. Und wir hatten unsere ganzen Socken ausgestopft, auf der Fährfahrt noch mit Kotztüten. Da mit solchen kleinen Whisky-Buddeln, solche Plastikbuddeln, die man im Internet bestellen konnte bei eBay. Da hatten wir uns vorher so eine ganze Palette gekauft mit, ich weiß nicht, wie viel da drin war, so zwei Schlücke halt, aber damit konnte man sich ein paar Mischen machen und das hat dann schon gewirkt in diesem Laden. Und der Mob war bei bester Laune, schunkelte da mit den norwegischen Studentinnen umher und wollte den Laden dann auch nicht verlassen, als da irgendwann um 4 Schicht im Schacht war oder um 5 oder wann das war. Und dann rückte da auch die Polizei an.
Und das wusste ich gar nicht. Ist das
so? Und dann, ja, yeah, da warst du wahrscheinlich schon wieder im Bett, Prof.
Klar.
Aber da weißt du, der Millionär und ich haben uns da irgendwie rausgewieselt. Und vor dem Laden war so eine Baustelle mit so einem ganz langgezogenen Baugraben. Und sind wir da irgendwie wie in so einem Weltkriegsschützengraben, sind wir durch diese Baugrube geschlichen an den Cops, die da oben standen, vorbei. Ich weiß nicht, was die anderen mussten sich dann noch kurz erklären, weil wir sind dann schnell ins Hostel zurück. Aber das war auch eine Europapokalparty.
Wie sie im Buche steht.
Nicht wie sie im Buche steht. Es war nicht im Irish Pub, aber da war ja alle großartig. Also alle, die dabei waren, schwärmen immer noch. Und alle einmal pro Jahr kommt ja so eine Diskussion in den WhatsApp-Chats auf, was eigentlich mit StudiVZ ist. Und irgendein Spaßvogel lockt sich dann da ein. Und was kommt als erstes? Immer die Fotos, wo man da mit den Norwegerinnen im Arm im Moods steht. Und das ist einfach Weltklasse. Lacht man sich jedes Mal wieder schlapp. Und ich glaube, das wird auch noch in 50 Jahren so sein.
Aber es passt auch gut zusammen. HSVer und norwegische Frauen. Also wenn eine Sache passt, dann
wie
das.
Faust, ne? Auf Auge, ja. Definitiv. Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir uns hier notiert haben. Und zwar, vorhin gab es ja schon mal so diesen kurzen Moment der romantischen Begebenheiten, die dann auch sogar an irgendwelchen...
Die Erotikmesse, meinst du?
Erotikmesse. Und was dann auch noch an irgendwelchen Hochzeiten endeten. Gibt es noch weitere Beispiele für romantische Bekanntschaften in einer lokalen...
Bestimmt. Ja, wir dürfen hier heute nicht alles erzählen. Sind ja mittlerweile alle in glücklichen Händen, die einen oder anderen verheiratet. Deswegen dürfen wir gar nicht auf die kleinsten Details ausgehen. Aber ich sag mal, ihr kennt uns ja auch. Und da gibt es sicherlich die wildesten Storys. Man hat nichts ausgelassen, was sich so ergeben hat.
Außer der Prof, der hat alles ausgelassen. Denn der war so hässlich damals und auch heute noch. Das war eh ein hoffnungsloser Fall. Der hat immer nur Instant-Nudeln gegessen, hat sich dann ins Bett gelegt. Also da ging frauentechnisch überhaupt nichts, völlig zu Recht. Also von daher, erzähl mal ruhig weiter, denn ich bin raus bei dem Thema.
Ja, also ich bin da auch raus. Also ich habe mich da auch nie für interessiert.
Genau.
Na, dann erzähl mal, Nico.
Ja, also rein tourentechnisch war es ja auch so angelegt, dass man, also dass das oft nicht unbedingt da vor Ort wenn irgendwie Disco-Besucher und so noch anstanden, wo sich vielleicht irgendwas ergeben hätte, möglicherweise vielleicht, dann ist das meistens auf der, im weiteren Tourenverlauf, wenn man das kombiniert hat, passiert. Aber
Gina, zum Beispiel, Prag. So, wir wollten noch ein Disc hier machen.
Ja, wir sind mit unseren Fragen soweit durch. Wenn es von, gibt es von eurer Seite noch was, was ihr noch
wollt? Ich wollte gerade sagen, haben wir alle Spiele durch?
Ja, ich muss super doll pissen, also von daher, mir passt das eigentlich ganz gut. Aber
hast man du kann noch vielleicht nochmal die, also wir sind ja, wie man jetzt vielleicht so, da hat man, denke ich, schon Eindruck von gewonnen, dass wir in diesen paar Jahren ganz gut rumgekommen sind in Europa, aber vielleicht könnten wir nochmal sammeln, welche Vereine wir gerne als Gegner noch gehabt hätten. Also das bin ich halt nochmal durchgegangen bei der ganzen Rekapitulation, wem, wo wir überall waren.
Stimmt.
Dass wir eigentlich nicht, also dass da, also zum Beispiel Malmö war ja mal so ein Geheimtipp unter HSVern. Ich glaube, das wäre eine richtige Granate gewesen, weil da wäre ein Hammer-Mob definitiv angereist. Und Malmö hat ja schon eine qualitativ hochwertige Fanszene. Und ich denke auch, wir hätten da einen guten Auftritt hingelegt. Also Malmö wäre zum Beispiel, was mich anbelangt, immer so ein Traumziel gewesen. Irgendwas Cooles, Exotisches im Ostblock hätte ich noch mal gern gehabt.
Also da vielleicht war ja viel dabei, oder?
Ja, war viel dabei, aber zum Beispiel das Baltikum nicht. Okay, ist auch schwer, weil die wahrscheinlich sich nicht mal für die erste UEFA-Cup-Runde qualifizieren.
Das ist es halt, ne?
Aber irgendwie stell dir mal vor, du spielst gegen Skonto Riga oder beim FC Tartu oder sowas. Also das wäre ja wohl auch der Oberknaller.
Stimmt, das ist halt noch
so. Das wäre schon richtig stark gewesen. Und Italien war, okay, Italien ist sicherlich auch nicht mehr das, was es mal war, aber irgendwie ein Spiel im Olympiastadion oder im San Siro, das hätte ich nicht Nein gesagt zu.
San Siro wäre natürlich ein Traum, oder? Ist egal, ob hinter oder.
Und da guckt man auch neidisch auf die Szenen, die da jetzt sind. Das hat sich leider in all den Jahren nicht ergeben.
Aber das
hätte ich gerne noch. Also vielleicht kommt es ja nochmal, aber man muss wohl ein paar Jahre noch drauf warten.
Also ich sage auch eindeutig.
San Siro definitiv nicht mehr.
Nee, wird abgerissen, das ist halt das nächste Problem.
Ich sage auch eindeutig Italien. Italien waren wir mit dem HSV zwar 2000, aber das ist jetzt 20 Jahre her. Da würde ich oder hätte ich gern nochmal gespielt. Absolutes Traumlos ist Genua, weil das schönste Stadion meiner Meinung nach in Italien und auch zwei super interessante Szenen. Man muss natürlich aber auch da sagen, da geht ja auch kein Mensch international Fußball gucken. Also irgendwie vor 15.000 Zuschauern im San Siro ist dann, glaube ich, auch nicht so geil, wie man das zunächst denkt.
Man erinnert sich an das Lazio-Halbenspiel gegen Alkmaar, wo mehr Alkmaar-Leute da waren als Lazio-Fans. Ja.
Ansonsten muss ich sagen, wir haben ja eigentlich überall gespielt. In Polen sind wir auch nie gewesen. Da waren wir nur mal bei Lech Posen beim Testspiel.
Stimmt, das wäre ja auch nochmal ein Traum gewesen. Und dann hätten wir auch mehr dazu erzählen können, wo es auf die Mappe was gab.
Definitiv.
So, ansonsten glaube ich, ist auch die große Gefahr, wenn man halt nochmal irgendwie was Weites bekommt, was irgendwie cool und exotisch klingen mag, dass man der Gefahr ausgesetzt ist, dass die gar nicht bei sich im Heimstadion spielen, sondern irgendwo anders am Arsch der Heide. Also ich glaube, wer war das? Hertha, die irgendwie neulich irgendwo in der Ukraine gespielt haben, bei Lugansk, und das Spiel wurde dann irgendwie nach Lviv verlegt. Ja, das bockt doch eigentlich auch nicht. Also das wird mich dann nicht schocken.
Ja, das ist natürlich dann immer die große Frage, und du hast ja letztendlich auch keinen Einfluss drauf. Und wir jetzt hier in dem engeren Kreis haben halt auch das Problem als Groundhopper, dass wir echt viele Dinge auch schon haben und dadurch da der Reiz ein bisschen verfliegt halt, dass man eben ein zweites Mal noch dahin muss, wo man halt schon mal irgendwann gewesen ist. Das ist, glaube ich, weiß gar nicht, ja gut, außer die Benelux-Geschichten, da hatte man die Grounds ja alle schon, aber ansonsten ist mehr oder weniger an uns der Fluch vorbeigegangen. Aber zukünftig, wenn das dann mal wieder irgendwann Zeit werden würde, dann ist das natürlich zumindest für uns mit diesem Luxusproblem so ein fader Beigeschmack, wenn man halt schon da gewesen wäre. Andererseits, ich überlege gerade, wenn du jetzt gegen Tromsø IL spielst in Norwegen, das ist der nördlichste Erstligist der Welt, also aktuell ist er ein Zweitligist, aber die werden auch irgendwann wieder aufsteigen. Du brauchst damit ein Auto allein 40 Stunden hin, wenn ich mir überlege.
Dass und dann erst mit der Fähre.
Ja, mit der Fähre, und da reicht aber nicht ein Grenzknast, da muss das halbe Ding ausgebaut werden.
Gefängnisschiff.
Aber bei Tromsø IL zu spielen, wo selbst so die norwegischen Auswärtsfans sich kaum hintrauen, weil das einfach Distanzen sind, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Wenn du da einen HSV-Mob von 100, 200 Leuten hast, die da, weil dieser Gästeblock besteht halt auch nur aus so einem Holz, aus so einer Holzkiste mit so einem Regenschirm drauf. Also das ist ja auch völlig dörflich und skurril da oben. Also wenn da der Mob nochmal einfällt, obwohl ich den Ground habe, da würde ich, glaube ich, mit großem Spaß mich nochmal ins Auto setzen und eben nochmal die 40 Stunden da hochfahren und auch gleich wieder da runter. Ich meine, die haben auch einen Irish Pub da in Tromsø, also ist alles da, was der Mob haben will. Von daher, das wäre so für den Prof nochmal ein Traum los, da wirklich in die nördlichste Pampa, die geht, hochzufahren.
Dann einigen wir uns mal auf Pristina.
Das liegt auf demselben Weg, ja.
Das ist, denke ich, aber echt so ein Gedankenspiel, was jeder im Kopf herumspuken hat, auch wenn wir morgen wahrscheinlich dann wieder gegen Stuttgart verlieren und sich das Thema dann eh erst noch mal für 10 weitere Jahre sozusagen erledigt hat.
Kannst du über den DFB-Pokal reinrutschen, ist da alles möglich.
Ist alles möglich. Ganz und klar. Deswegen auch dieses Gehirngespinst, wie wird die nächste Europapokal-Tour dann irgendwie in 10, 20 oder 30 Jahren sein.
Werden wir das noch mitkriegen?
Also das ist einfach was, was im Kopf präsent ist nach all diesen Touren, finde ich. Also da erwische ich mich immer noch von Zeit zu Zeit, dass ich mir das immer wieder überlege. Auch wenn es halt in weiter Ferne ist. Aber es lässt eigentlich los nach all den Touren, die man so erlebt hat.
Ja, das Buch der Erinnerung, ne? Damit kann man das eigentlich abschließen. wir haben wirklich das unvermeidliche Glück gehabt, in den goldenen Ananas-Jahren da entsprechend viel HSV zu fahren. Und da haben nicht andere haben nicht so viel Glück gehabt wie wir. Von daher behalten wir das immer tief in unserem Herzen und hoffen natürlich aber auch auf Besserung, dass es irgendwann nochmal eine weitere Verlängerung in der Hinsicht gibt mit weiteren interessanten, exotischen Touren. Aber das bleibt aktuell halt nur die Hoffnung und wir müssen letztendlich uns da mit den Erinnerungen von damals erstmal zufrieden geben und ja, müssen mit Hoffnung in die Zukunft sehen. Ne?
Mit dem Buch der Erinnerung schließen wir als zweite Onkelsanleihe.
Genau.
Die der Prof uns hier angeboten hat. Ja, erstmal wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr uns an diesen ganzen abseitigen Geschichten, romantische Geschichten, Kernasi-Geschichten, lustige, skurrile Begebenheiten habt daran teilhaben lassen. Wir hoffen, dass die geneigten Zuhörer genauso viel Spaß daran hatten, sich das reinzuziehen wie wir, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Ja, Lukas, willst du noch einen letzten Abbinder machen?
Ja, mir bleibt auch nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Hat uns wirklich gefreut und geehrt, dass ihr heute hier wart. Und ich glaube auch, dass für die Zuhörer das genauso spaßig wird wie für uns. Und vielleicht eines Tages ist es uns wieder gegönnt, in die weiten Gefilde Europas mit dem HSV zu reisen.
Ja, sehr danke, schön.
Danke, dass wir hier
waren. Danke euch auch.